Und wir wollen gerne mit unseren Worten Fortsetzung machen von dem, was wir im Lied dir schon zugesungen haben. Wenn wir dir sagen wollen, Vater, dass wir dich preisen und dich loben über dem, was du bist, was wir von dir erkannt, begriffen und erfasst haben, wollen ich darüber preisen, dass je länger wir leben, desto mehr und desto klarer wir dein strahlendes Antlitz erkennen, das Wesen deiner Liebe sehen, deine unergründliche Barmherzigkeit, den Reichtum deiner Gnade, deine wunderbaren Pläne und Gedanken, die du hast und die du ganz zielorientiert verwirklichst. Hab von ganzem Herzen Dank dafür. Danke, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, gezeigt hast. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gezeigt hast. Danke, dass wir leben können in dieser unverbrüchlichen Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du uns eingepfropft hast in diesen Ölbaum, dass du uns als Menschen dazu gerufen hast, die eigentlich kein Anrecht, keinen Bund, keine Vorgaben hatten. Du hast uns begnadigt. Hab von Herzen Dank. Hab Dank, dass du uns dein Wort hineinführst in den Reichtum deiner Liebe. Segne du uns auch im Hören und im Reden an diesem Nachmittag. Amen. Amen.
Wir sind am Ende des Kapitels 10 im Römerbrief angelangt. Wir hatten heute Morgen gesehen, wie Paulus auf diese vierfache Grundlage aufbaut, seine Liebe zu Israel, den Reichtum Israels, die Souveränität Gottes und den einzigen Heilsweg. Und dann hat er diesen in der Mitte des Kapitels 10 diesen Gedankengang aufgebaut, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben, wie sollen sie aber nicht an den glauben, von dem sie nicht gehört haben, wie sollen sie aber hören ohne Prediger, wie sollen sie aber predigen ohne dass sie gesandt wurden. Wir haben uns dann Gedanken gemacht über die Prediger, die da gesandt sind. Der Paulus geht weiter, aber trotzdem sind nicht alle dem Evangelium gehorsam und er kommt dann darauf, dass der Weg Gottes mit Israel so geht, dass er sie eifersüchtig macht auf ein Nichtvolk. Und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Soweit waren wir. Und jetzt kommt noch einmal der Jesaja. Und der wagt doch angesichts trotz aller Dinge einen Einwand zu bringen. Römer 10, Vers 20. Jesaja aber wagt zu sagen, ich ließ mich trotz alledem finden von denen, die mich nicht suchten und erschien denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nicht sagen lässt und widerspricht. Trotz all dieser Anstrengungen Gottes, trotzdem er dieses Volk vorbereitet hat, trotz dieser Boten. Ihr habt es etwas mehr beleuchtet heute Morgen von unserer Seite und im Blick auf unseren Auftrag als Gemeinde an Israel. Aber jetzt sehen wir es noch einmal von Israels Seite aus. Trotz all dieser Anstrengungen, trotz diesem Nichtvolk, das Gott sich geformt hat, um sie eifersüchtig zu machen, ist es trotzdem so. Der Paulus, der oder so wie das hier übersetzt ist in der Luther-Übersetzung, ist das fast noch zahm übersetzt. Der Gegensatz in Jesaja 65, der kann nicht schärfer sein. Ich ließ mich finden von einem Unvolk. Ich ließ mich finden von einem Volk, das nicht einmal weiß, wie man meinen Namen anruft. All das steckt da drin. Und von dem, da gebraucht man im Hebräischen und im Griechischen zwei unterschiedliche Worte. Und von dem Volk, wo wir in Deutschen immer Volk sagen, ja, das steht im Hebräischen einmal Goi und einmal Am. Und das Am ist das Volk, das eigentlich eine Beziehung mit Gott haben sollte. Und von diesem Volk, das eine Beziehung zu Gott haben sollte, das sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach diesem Volk. Und es lässt sich trotzdem nicht sagen und widerspricht. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum der Paulus an Anfang von Kapitel 11 die Frage stellen muss, hat Gott sein Volk verstoßen? Das ist doch eine Frage, die bestimmt so manchen bewegt, wenn er mit Israel zu tun hat. Ich meine jetzt nicht nur von unseren Vorstellungen her, sondern wenn er nach Israel geht und sieht, wie dort der Zustand ist, hat Gott dann sein Volk verstoßen? Und es ist ja auch so, dass viele, viele immer wieder darüber gestolpert sind, dass Israel oftmals nicht so reagiert, wie wir es gern in unserer Theologie uns das hätten und wie wir es uns zurechtgelegt haben. Und der Paulus antwortet mit einem, ja, hier in der Lutherbibel steht, das sei ferne. Der Begriff, der da steht, man muss das eigentlich auf Hebräisch sagen, da heißt Chas v'Chalila. Ich weiß auch nicht so recht, wie ich das ins Hochdeutsche übersetzen soll. Auf Schwäbisch weiß ich, wie ich das sage. Auf Schwäbisch sagt man Awa. Also wenn mal jemand, das mit dem das sei ferne, das klingt so, da kommt jemand richtig und sagt, ah, das geht nicht, was denkt ihr überhaupt? Natürlich hat er sein Volk nicht verstoßen. Und der Paulus bringt jetzt eine ganze Reihe von Belegen dafür, warum Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Der erste Beleg ist er selbst. Er sagt, das sei ferne, denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott, er sagt so richtig zu seinen Leuten, ladet mich doch endlich ein, ja. Das ist ja der Grund, warum er den Römerbrief schreibt. Ihr könnt mich dann anfassen und dann könnt ihr es anfassen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er sich zuvor erwählt hat. Ja, ich wollte jetzt hier schon wieder eine ganz tiefgehende Wortstudie machen über dieses zuvor erwählt. Das ist ein ganz tolles Wort, ja. Da ist zuvor erkannt drin. Da ist zuvor erwählt drin und da ist vor allem dieses Wort zuvor drin, in dem drinsteckt, dass Gott vorher gewusst hat, was kommt. Das heißt, wo wir manchmal erstaunt sind, da ist von Gottes Seite her, er hat genau gewusst, wen er sich da erwählt hat. Und deshalb kann Gott auch nicht enttäuscht werden, weil er sich vorher keiner Täuschung hingegeben hat. Und der Paulus bringt als ersten Beweis, seht mich an, fasst mich an. Und dann geht's weiter. Und er sagt, oder wisst ihr nicht, das ist der zweite Schritt, wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie es Elia gegangen ist, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Das ist eine ganz, ganz typische Situation. Auch wenn wir heute messianisch-jüdische Geschwister kennenlernen, die in Jesus, in Jeshua ihren Messias erkannt haben. Wenn sie aus einem orthodox-jüdischen Umfeld kommen, dann ist das ganz oft die Erfahrung, ich bin der Einzige. Und ich bin allein. Was soll das? Da fühlen sie sich wie der Elia, der gegen ein Israel antritt, das blind ist, das heidnisch geprägt ist, das einer wild gewordene Königin nachrennt, die nichts im Sinn hat, als nur die wahren Propheten ums Leben zu bringen. Und der Elia flieht vor dieser Königin. Ich referiere das jetzt hier alles so einfach, ja. Aber das ist eine, ich weiß nicht, ob ich mir den Paulus vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob ich mir den Elia vorstellen kann, in der ganzen Verzweiflung, in dem Alleinsein. Aber vielleicht können wir hier etwas nachempfinden. Diese Leute hatten nicht immer den Ausblick, den wir hatten. Die hatten nicht den Blick auf ein Israel, das wieder gesammelt wird in sein Land. Der Elia, das war noch lang vorher. Der steht wirklich da und ich weiß nicht, wie viel er von Jesus gewusst hat. Ich weiß es nicht. Wie viel er von Jesus geahnt hat und wie Gott all diese Probleme lösen wird. Ich bin manchmal fasziniert von diesen alttestamentlichen Gestalten, die so ganz ihr ganzes Vertrauen auf den Gott Israels werfen. Und dann kommt es eben doch vor, dass der Elia dort unter diesem Dornbusch irgendwo in der Nähe von Beersheba ganz erschöpft einschläft. Und der lebendige Gott gibt ihm eine Antwort. Er sagt, ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. 7000, ich weiß, in Langensteinbach müssten wir jetzt eigentlich in die Zahlensymbolik einsteigen, gell? Nicht mehr?
Muss ich sein.
Es muss nicht sein, danke. Ich bin entlassen. Aber ich möchte doch so viel sagen. Es ist eine Zahl, die was mit der Vollkommenheit zu tun hat und die wird mal 1000 multipliziert. Aber auf der anderen Seite ist es eine geheimnisvolle Zahl. Es ist ganz eindeutig eine symbolische Zahl. Und während auf der einen Seite der lebendige Gott hier dem Elia sagt, hör mal, da, du bist nicht allein, lässt er auf der anderen Seite einen ganz geheimnisvollen Schleier drüber legen. Ein Geheimnis drüber legen, das er nicht lüftet. Und der Paulus sagt jetzt hier, und genau so ist es heute in dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Der Paulus macht hier einen ganz dicken Nachdruck auf dem Handeln Gottes. Nicht auf dem Sein oder auf dem Verdienst von Menschen. Auf dem Handeln Gottes. Aber er legt einen Schleier drüber. Als Journalist wird man ja immer wieder gefragt, wie viele messianische Juden gibt es denn? Ich sage dann meistens 7000. Und dann freuen sich manche, weil ich ihnen Recht gebe. Und ich gebe ihnen dann auch oftmals nicht Recht als Journalist. Es gab vor einiger Zeit Untersuchungen. Das Kaspari-Center hat eine Untersuchung durchgeführt über die Frage, wie viele messianische Juden gibt es in Israel. Und die haben als erstes in ihrem Fragenkatalog die messianisch-jüdischen Leiter gefragt von den Gemeinden. Es sind ungefähr 80, etwas mehr als 80 Hauskreise und Gemeinden, die befragt wurden im Rahmen dieser Umfrage. Und die erste Frage war, was denkst du eigentlich als Gemeindeleiter, wie viele messianische Juden gibt es in Israel? Und die Antwort dieser messianisch-jüdischen Leiter war zwischen 500 und 50.000. Jetzt dürfen Sie sich raussuchen. Ja, das war eine Umfrage, wo alle messianisch-jüdischen Leiter, die finden konnten, die haben sie gefunden und sie haben das ganz genau aufgezählt. Der hat so viel gesagt, der hat so viel gesagt, der hat so viel gesagt. Es wurde ganz genau abgestuft. Zwischen 500 und 50.000. Ich möchte jetzt nicht näher auf Zahlen eingehen. Ich möchte nur sagen, ich habe den leisen Verdacht, wenn der Paulus sagt hier, so ist es auch heute, dass er da einen Schleier drüber legt. Ich könnte da andere biblische Stellen dafür bringen, die darauf hindeuten, dass Gott uns aus irgendeinem Grund hier im Unklaren lässt. Aber sie hatten hier auf dieser Israel-Konferenz messianische Juden. Der Ethan war da, ja? Ethan Shishkov aus Haifa. Sie alle waren schon mal in der Lage, so einen messianischen Juden anzufassen. Jetzt, das ist nicht so besonders. Das sind normalerweise auch ganz normale Leute. Aber was mir ganz wichtig ist, der Paulus sagt hier, diese Leute sind durch alle Zeiten bis heute hindurch der greifbare Beweis. Es gab sie immer. Sie waren nicht immer so beliebt wie heute. Sie wurden nicht immer auf Konferenzen eingeladen wie heute. Sondern manchmal wurden sie verfolgt und gezwungen, ihr Judesein zu verleugnen. Aber es gab sie immer. Der greifbare Beweis dafür. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Und zwar nicht, weil das jüdische Volk so toll ist. Nicht, weil es immer wieder Juden gab, die halt doch so gescheit waren und ihren Kopf unter der Decke hervorgezogen haben, die auf dem jüdischen Volk liegt. Nein, sondern aus Gnade, weil Gott etwas vorhat. Und das ist auch das Stichwort dafür, wo es jetzt weitergeht, hier in unserem Text. Wie nun, sagt der Paulus in Vers 7, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Die anderen sind verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, lass ihren Tisch zur Falle werden und zu einer Schlinge und ihnen zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen und ihren Rücken beuge alle Zeit. Das ist ein schwieriger Text, gell? Ich möchte versuchen, ein paar Schneisen hineinzuschlagen. Zunächst einmal, was ganz, ganz klar ist, der Paulus wendet jetzt herum vom Verhalten Israels, das wir vorher hatten, wendet er sich und richtet den Scheinwerfer, den Fokus ganz auf das Verhalten Gottes, auf das Handeln Gottes mit seinem Volk. Und wenn wir einmal die Worte hier ansehen, da ist von Auserwählten die Rede. Nicht Leuten, die sich besser fühlen, sondern Leute, die Gott auserwählt hat. Das ist für mich übrigens etwas, was Israel betrifft, das mit zum Faszinierendsten gehört, beobachten zu dürfen, was Gott tut. Ich weiß, viele Israel-Freunde konzentrieren sich darauf, was Israel tut. Und sie sind dann schockiert, wenn ich irgendwo schreibe, dass Israel mal nicht so gehandelt hat, wie sie das gerne hätten. Meistens bin ich dann schuld, weil ich das auch noch schreibe. Und ich sage dann, ihr lieben Geschwister, ganz gleich, was Israel tut. Gott kommt zu seinem Ziel. Und wir sollten hier ganz genau hinsehen. Israel hat hier ganz durch nicht so reagiert, wie wir denken würden. So müssen sie es doch aber tun. Und sie tun es nicht und sie tun es nicht. Ich habe den leisen Verdacht, das ist der Grund, warum der Martin Luther später so gegen die Juden war. Obwohl er in seiner Zeit derjenige war, der noch am meisten einen Blick für Israel gehabt hat. Und ich kenne auch andere Leute. Ich meine, es gibt ganz unterschiedliche. Man muss da nicht zum Antisemiten werden, wenn Israel nicht so handelt, wie man sich's vorstellt. Ja, wir haben in Jerusalem Leute, die reagieren da anders drauf. Die nehmen dann das Leintuch aus dem Hotel mit und laufen auf der Straße rum und meinen, sie seien der Elia und müssten jetzt predigen, damit Israel es richtig versteht. Oder sie seien irgendjemand anders. Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Lasst uns auf das sehen, was Gott tut. Und dann merken wir plötzlich, es heißt hier, Gott hat ihnen, also zunächst einmal heißt, Gott hat sie auserwählt, die anderen hat Gott verstockt und Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Es ist übrigens eine Linie, die sich durchs ganze Neue Testament hindurchzieht, dass Gott mit seinem Volk handelt. Vielleicht schlagen wir einmal Johannes 12, Vers 37 auf. Das ist schon zur Zeit Jesu. Auch da sehen wir ein Handeln Gottes an Israel. Wir sehen uns dieses Handeln gleich einmal dann danach im größeren Zusammenhang an. In Johannes 12, Vers 37 heißt es, und obwohl er, Jesus, solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Das heißt, Jesus hat alles getan. Unser einer würde sagen, da stand es vor ihren Augen, die hätte es doch anfassen müssen, sehen müssen, greifen müssen, verstehen müssen. Johannes 12, Vers 37. Und trotzdem glaubten sie nicht an ihn. Warum? Nicht, weil sie so verstockt und so hartnäckig waren. Also, warum? Weil sie sich selbst so verstockt hätten oder so hartnäckig waren oder dickköpfig. Sondern, damit erfüllt werde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte, übrigens auch aus dem Jesaja, dem Tröster, zitiert. Herr, wer glaubt unserem Predigen und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Und jetzt kommt der interessante Satz, Vers 39. Darum konnten sie nicht glauben. Sehen Sie, liebe Geschwister, selbst wenn Israel hätte glauben wollen, zur Zeit Jesu, steht hier im Johannesevangelium, darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesagt, Jesaja 6 zitiert er jetzt, Gott hat ihnen Augen, hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt zu einem ganz bestimmten Zweck, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Gott ist derjenige, der seine Hand auf sein Volk legt, das verstockt. Und deshalb konnten sie nicht glauben. Vielleicht verstehen Sie jetzt etwas, warum es mein, nicht nur heute Morgen, warum es mein ständiges Gebet ist. Herr, ich möchte nicht meine Theologie durchsetzen, ich möchte nicht meine Missionsstrategie durchsetzen, ich möchte nicht meine, das, was mir so brennt, sondern Herr, ich möchte mich einfügen in deinen Plan. Ganz in deinen Plan. Und Gott nimmt uns hier in diesem Text hinein in seinen Plan. Er gibt uns Andeutungen in diesem Text, was er vorhat. Das ist hier ein ganz entscheidender und ganz interessanter Ausdruck, dieser Geist der Betäubung. Es heißt, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. auch aus dem Jesaja, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Dieser Geist der Betäubung hat mich lang beschäftigt. Das ist ein Wort, das kommt hier nur einmal im Neuen Testament so vor. Das heißt, ich kann nirgendwo anders sehen, womit kann ich das vergleichen? Luther hat ursprünglich übersetzt, Gott hat ihnen einen bitteren Geist gegeben, einen verbitterten Geist. Ich habe den Eindruck, da stand weniger die sprachliche Kompetenz Martin Luthers Pate als seine persönliche Erfahrung. Dieses Wort Betäubung, betäubt sein, kommt im Neuen Testament noch einmal vor als Verb, als Tunwort. Und ich lese Ihnen einmal eine Stelle vor und Sie sagen mir dann vielleicht, wo dieses Wort noch einmal vorkommt. Also für diejenigen, die Griechisch können, das gibt es ja wohl einige. Das ist hier der Pneuma Katanixeos, der Geist der Betäubung. Und dieses Katanisomai, dieses Wort, das abgeleitet ist, dieses Verb, das abgeleitet ist von dem Katanixis, das kommt noch einmal vor im Neuen Testament, und zwar in Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 38. Mir geht es jetzt darum, was deutet hier Gott an, was bedeutet das? Er hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Wenn wir in Apostelgeschichte 2, Vers 37 und 38 lesen, ich lese es Ihnen mal vor die Übersetzung und Sie sagen mir dann, wo diese Betäubung ist. Da heißt es, als sie aber das hörten, es geht um die Pfingstpredigt des Petrus. Als sie aber die Pfingstpredigt des Petrus hörten, da ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wo ist die Betäubung? Ja, ich habe es gehört. Da ging es ihnen durchs Herz. Da ging es ihnen durchs Herz. Dieses Wort, das Martin Luther so übersetzt hat, das ist dasselbe Wort oder derselbe Wortstamm wie bei dem Geist der Betäubung. Und ich möchte das einmal festhalten. Wenn dieser Geist der Betäubung da ist, dann passiert in diesem Herzen, in diesem Menschen etwas Heilsentscheidendes, das bei den Leuten dort an Pfingsten dazu geführt hat, dass sie die Apostel gefragt haben, Herr, was sollen wir tun? Sie merken, wir gehen jetzt schon in eine andere Richtung als mit dem Geist der Verbitterung. Okay? Jetzt kommt aber natürlich dieses Wort Geist der Betäubung auch im Alten Testament vor. Der Paulus zitiert ja hier Jesaja 29. Ich möchte das einmal im Zusammenhang lesen. Ich lese in Jesaja 29, ab Vers 9, da heißt, starret hin und werdet bestürzt, seid verblendet und werdet blind, seid trunken, doch nicht vom Wein, taumelt, doch nicht von starkem Getränk, denn der Herr hat über euch einen Geist, da kommt's jetzt, einen Geist des tiefen Schlafs, einen Geist der Betäubung ausgegossen. Und eure Augen die Propheten zugetan und eure Häupter die Seher hat er verhüllt. Darum sind euch alle Offenbarungen wie die Worte eines versiegelnden Buches, das man einem gibt, der lesen kann und spricht, lies doch das. Und er spricht, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Lesen Sie sich das mal durch in Ruhe. Wir haben jetzt heute nicht so viel Zeit. Sie merken aber, da ist es ganz wichtig, dass wir zurückgehen. Wenn der Paulus sowas zitiert, dann weist er zurück auf den Zusammenhang, wo das herkommt. Übrigens ist das mit Leuten, die so richtig im Alten Testament oder in der Bibel drin leben, auch etwas anderes als mit uns manchmal. Also ich habe mal mit einem meiner Rabbiner über einen Bibeltext gesprochen und da sagt er zu mir, oh, warte mal, den Text muss ich zuerst lernen. Da habe ich gedacht, siehst du, jetzt hast du ihn, die Orthodoxen, die kennen ihre Bibel nicht. Und das hört man ja immer wieder so unter Christen, die orthodoxen Juden, die kennen nicht mal ihre Bibel. Jetzt bitte, dass sich hier niemand aus der Schlinge zieht. Der Mann war damals 63 Jahre alt. 3 Tage später, ich muss noch was sagen, seine Muttersprache ist nicht Hebräisch, sondern Jiddisch. Der musste Hebräisch auch lernen wie unser einer. Drei Tage später kam er und sagte, so, jetzt können wir über dieses Kapitel sprechen. Es war übrigens Jesaja 49. Er hat gesagt, jetzt können wir über dieses Kapitel sprechen, jetzt habe ich es gelernt. Der hat ja in drei Tagen das ganze Kapitel 49 vom Jesaja-Buch auswendig gelernt. Auswendig. Und wenn wir richtig rabbinisch mit dem Wort umgehen wollten, dann müsste ich sagen, wir machen jetzt morgen Römer 11 und dann muss der Andreas Schäfer an der Tür stehen, es wird nur reingelassen, wer es auswendig kann. Dann können wir richtig drüber sprechen und zwar bitte, 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 nicht auf Deutsch, ja, sondern auf Griechisch. Im Urtext, denn das Wort Gottes darf man nicht verfälschen. Sie merken da vielleicht, das ist ein ganz anderer Umgang mit dem Wort Gottes. Und wenn ich da jetzt mit so einem Menschen nur ein kurzes Zitat anreise aus so einem Kapitel, das ist so ungefähr, wie wenn ich zu Ihnen sage, ich weiß jetzt nicht, doch ich kann das hier wahrscheinlich, wenn ich sage, Vater unser, da geht es bei jedem von uns sofort weiter, der du bist im Himmel. Ja? Weil wir das auswendig können. Und das macht der Paulus ganz oft, dass er so ein Zitat anreißt und dann erwartet, dass wir den Zusammenhang wissen und wissen, wo kam es her, wo geht's hin. Aber jetzt geht es um diesen Geist der Betäubung. Wenn ich im Wörterbuch nachlese, dann geht es bei diesem Ruach Tardema um einen Geist der Erstarrung, der Betäubung, der Stumpfheit, der Benommenheit, um eine Apathie, um ein Koma, um eine Lethargie, um einen tiefen Schlaf. Übrigens das, wenn wir diese Stelle in Jesaja 29 sehen, dann denken wir natürlich an 2. Korinther 3, wo es heißt, aber ihre Sinne in Vers 14 wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Wir nehmen diesen Text ganz oft und sagen dann Juden, ja seht einmal, ihr müsst halt Christus annehmen, dann versteht das. So einfach ist das nicht. Das heißt auch hier, sie wurden verstockt. Und wenn hier ein Passiv steht, sie wurden verstockt, dann muss man eigentlich so übersetzen, der Herr hat sie verstockt, nach dem gesamtbiblischen Zusammenhang. Dieser Geist der Betäubung, dieser Geist des Komas ist vom Herrn. Kommt von ihm. Und wir sehen das nicht nur in der Pfingstpredigt des Paulus, wir sehen das an vielen Stellen durchs ganze Alte Testament hindurch, wenn Gott diesen Geist auf einen Menschen fallen lässt. Ich möchte am liebsten direkt übersetzt sagen, wenn Gott diesen Geist auf einen Menschen fällt, so wie man einen Baum fällt, ja, dann tut er etwas. Das kommt zum Beispiel vor beim Abraham. In 1. Mose 15, da heißt es, als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Auf Abraham hieß er damals noch, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Und in der Folge ist es dann so, über diesem tiefen Schlaf, da fängt Gott an zu sprechen und Abraham empfängt nicht nur eine Prophetie, sondern Gott schließt einen Bund, einen unlösbaren Bund mit ihm und er verspricht ihm das Land. Gott tut etwas. Und vielleicht hat der eine oder andere jetzt schon dran gedacht, wo dieses Wort Tardema, dieses hebräische Wort zum ersten Mal in der Bibel auftaucht. Es kommt nicht sehr oft vor. Wissen Sie es? Beim Jona wurde gerade gesagt. Ja, das war aber kein so Schlaf. Das war ein Schlaf der Faulheit und Erschöpfung. Nein, da kommt auch dieses Wort Tardema nicht vor beim Jona. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir hier die hebräischen Worte sehen. Es ist ein 1. Mose, die andere Stimme, die da war, beim Adam kommt dieser Schlaf vor. 1. Mose 2, Vers 21, da heißt es, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Adam. Und er schlief ein. Und ich habe den dumpfen Verdacht. Ich möchte es einmal so vorsichtig sagen. Ich habe den dumpfen Verdacht, wenn der Paulus hier dieses Zitat nimmt aus Jesaja 29 und wenn er dieses in der Bibel relativ seltene Wort Tardema gebraucht, da ist bei einem hebräischen denkenden Menschen sofort da dieser ganze Zusammenhang. Und er weiß, wenn Gott diesen Schlaf fällt auf einen Menschen, dann macht er etwas. Dann nimmt er etwas von diesem Menschen weg und er baut etwas. Und es ist für mich eines der faszinierenden Bilder, dass sich das da jetzt plötzlich auftut, wenn ich diesen Vergleich ziehe, dass Israel im Schlaf liegt und während Israel tief schläft, da baut Gott etwas. Da baut Gott etwas. Ich möchte diesen Vergleich jetzt nicht bis ins Letzte hinein ausziehen. Ich bin hier schon in manches Fettnäpfchen getreten, weil ich dann gesagt habe, dann baut Gott die Braut. Und dann haben mir Leute gesagt, ja, aber die Gemeinde ist doch nicht die Braut. Mir geht es hier jetzt nicht um das Bild. Mir geht es um diese Andeutung, dass Gott was tut, während er einen tiefen Schlaf auf Israel fällt. Und ich erwarte die Zeit, dass Israel eines Tages aufwachen wird und erkennen wird, da ist was gebaut, das ist Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Ich möchte eigentlich nicht viel mehr machen, als diese Assoziation, die der Paulus hier so anspielt, stehen lassen. Ich möchte hier nicht, ganz bewusst nicht in irgendwelche biblischen oder theologischen Systeme hineinkommen, aber der Paulus deutet hier was an. Und wie nahe, wie intim dieser Schlaf geht. Wir rühren hier etwas, was ganz, ganz, mir fällt gerade kein anderes Wort ein als das Wort intim. Verletzliches. Wo es um Israel geht und wo es um den lebendigen Gott geht und sein Verhältnis zu Israel. Das sehen wir auch daran, wenn er hier den Psalm 69 zitiert und das heißt, lass ihren Tisch, da dürfen wir an den Schabbat-Tisch denken. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal in einer jüdischen Familie den Schabbat miterlebt haben. Das ist was ganz Besonderes. Wir feiern als Familie auch den Schabbat. Und für unsere Kinder ist es in gewisser Weise so, dass ich einmal sagen möchte, Weihnachten hat keine Chance dagegen. Und wir haben das nicht nur einmal im Jahr, sondern wir haben das jede Woche. Außer wenn der Papa abhaut nach Deutschland. Aber dann hat meine Frau auch mal gesagt, ja, dann feiern wir den Schabbat nächste Woche nicht, weil der Papa nicht da ist. Und dann sagt unser Ältester, der war damals 4 Jahre alt, sagt der Mama, weißt du das nicht? Den Schabbat darf man nicht kaputt machen. Es geht hier um was eigentlich ins Innerste der Familie hineingehört. Das, wo wir einen Vorgeschmack bekommen auf die Ruhe, die Gott uns bereitet hat. Wo wir einen Vorgeschmack bekommen auf das Reich, das kommen wird. Einmal in der Woche. Und jetzt heißt es hier, lass ihren Schabbat-Tisch, ich übersetze es einmal so, lass ihren Tisch zur Falle werden und zu einer Schlinge und ihnen zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nichts sehen und ihren Rücken beuge alle Zeit. Wir stoßen hier an nicht nur an eines der größten Geheimnisse in der Bibel, wir stoßen hier auch an eines der durchgehenden Themen, das immer wieder auftaucht. Und jetzt möchte ich die Frage beantworten, die mir vorhin jemand gestellt hat, die Frage nach dem Missionsbefehl. Wir haben nämlich genau dieses Thema im Matthäusevangelium. Wir haben am Anfang des Matthäusevangeliums den Messias, den Sohn Davids, der uns dargestellt wird als der Messias, der zu Israel gesandt ist. Er ist der Messias Israels im streng orthodox-jüdischen Sinne. Und die haben das aus der Bibel. Und als dann dieser Messias, Jeschua, seine Jünger aussendet, da gibt er ihnen den Befehl mit und sagt, geht nicht zu den Heiden. Und geht nicht zu den Samaritern. Wer das nachlesen will, das steht in Matthäus 10, Vers 5 und 6. Ich sage es jetzt einmal nur, mir geht es um die große Linie durchs Matthäusevangelium. Und dann kommt da diese Samariterin, nicht die Samariterin, die syrophönizische Frau meine ich, in Matthäus 15. Und das ist für mich eines der packendsten Bilder überhaupt im ganzen Neuen Testament, wie diese heidnische Frau kommt und Jesus anspricht mit genau dem Namen, wie er uns am Anfang vorgestellt wird. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und der Herr Jesus reagiert so, wie jeder orthodoxe Jude reagieren muss, wenn sich eine Heidenfrau an ihn wendet. Er reagiert nämlich gar nicht. Das ist Luft für ihn. Stellen Sie sich vor, da kommt eine Mutter, die bittet für ihr Kind. Und der Heiland. Ich weiß nicht, aus welcher Bewegung heraus, aus welcher inneren, aus welchem Beweggrund heraus, muss ich sagen, die Jünger dann kommen und sagen, Herr Jesus, da guck mal, die regt uns auf, die Frau. Mach doch was, dass die aufhört. Und dann macht er was, das ist richtig israelisch. Ich würde sagen, saumäßig unhöflich. Er spricht nämlich nicht mit der Frau, sondern er spricht über sie und er erklärt seinen Jüngern, die Frau ist ein Hund. Da gucken Sie sich's mal an. Das ist der Messias Israels, der gesandt ist. Und das sagt er dann auch noch, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Dass die Frau dazu sagt, ja Herr, das ist das, was mich fasziniert, weil ich hätte ihm eine theologische Vorlesung gehalten. Und hätte ihm was über den Wert der Heiden erzählt und dass man, auch wenn man Jude ist, so nicht umspringen kann mit uns. Gell? Und die Frau sagt, ja Herr, du hast recht. Das fasziniert mich an der Frau. Jetzt geht's aber weiter im Matthäus-Evangelium. Und ganz am Schluss, ich weiß nicht, ob Sie schon mal darüber nachgedacht haben, ganz am Schluss vom Matthäus-Evangelium sagt derselbe Mann zu seinen Jüngern, jetzt geht hin und macht zu Jüngern die Heidenvölker. Was ist dazwischen drin passiert? Was ist dazwischen drin passiert? Dazwischen drin sitzt der Herr Jesus auf dem Ölberg und weint über Jerusalem. Und sagt, Jerusalem, Jerusalem, ich wollte dich sammeln, wie eine Henne ihre Küchlein sammelt und ihr habt nicht gewollt. Da verzweifelt er selbst über dieser Tatsache, dass Israel nicht glauben kann. Und erst aus diesem Nicht-Glauben-Können kommt es heraus, dass er zu seinen Jüngern sagt, jetzt geht hin und macht zu Jüngern die Völker. Das ist der grobe Rahmen, der sich übers Matthäus-Evangelium hinspannt. Und das ist das, was der Paulus hier in Kapitel 11 zusammenfasst, dass er sagt, so frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Sind sie hingefallen, damit sie nie wieder aufstehen sollen? Und er antwortet typisch schwäbisch, aber. Das sei ferne, sondern, und jetzt kommt die Begründung, durch Israels Fall, durch Israels Verstockung, ist das Heil zu den Heiden gekommen. Dadurch, dass Israel Nein gesagt hat, konnte das Heil zu mir kommen. Ich habe vorhin gesagt, das ist eines der grundlegenden Themen der Bibel. Wir könnten jetzt miteinander hineingehen in den Propheten Jesaja. Ich habe vorhin gesagt, ich habe mit diesem Rabbiner Jesaja 49 gelernt. Und Jesaja 49 ist ein Text, der mich bis heute ganz tief packt. Dort ist nämlich der von Gott auserwählte Gottesknecht. Er ist von Gott auserwählt. In den ersten 5 Versen sehen wir das. Er ist von Gott auserwählt, um Israel zu sammeln. Um Jakob zu Gott zurückzubringen. Ja, vielleicht schlagen wir es mal auf. Da muss ich jetzt gleich nochmal Bibel verbessern. Jesaja 49. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Ich lese ab Vers 1. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel. Da kommt jetzt was Interessantes, auf das ich heute nicht eingehen kann. Dass dieser Gottesknecht einmal Israel ist und einmal der Messias. Aber jetzt sagt er hier, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber, jetzt spricht der Knecht, ganz interessante Sache, ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Die Worte, die hier sind, da wünschte ich mir jetzt wieder, sie würden das mit orthodox-jüdischen Ohren hören. Da spricht derjenige, den nicht Gott sich auserwählt hat, weil er so begabt ist, ja? Sondern das spricht derjenige, den hat sich Gott geformt von Mutterleib an. Von Anfang an hat er ihn gemacht. Es ist der einzige Mensch auf Erden, der ohne Sünde war. Der Adam am Anfang auch. Aber jetzt in unserer Zeit, der einzige, der ohne Sünde seinen Weg vollendet hat. den Gott sich von Mutterleib an geformt hat. Und dieser Mensch steht jetzt da und sagt etwas, das ist eigentlich unmöglich. Er sagt, ich habe umsonst gearbeitet. Die Worte, die hier gebraucht werden, da steht Larik ins Leere hinein, die betet jeder orthodoxe Jude jeden Morgen und sagt, Herr, lass mich heute nicht Larik ins Leere hinein arbeiten. Und hier ist der Messias, der sagt, ich habe ins Leere hinein gearbeitet. Er sagt, ich habe Tohu gemacht. Das Wort Tohu ist genau das Gegenteil von dem, was Gott schafft. Wenn Gott irgendwo Gericht übt, dann ist da Tohu. Tohu wa wohu, hat gerade jemand gesagt. Das ist ein schwäbisches Wort, gell? Und der Gottesknecht sagt hier, ich habe Tohu gemacht. Vielleicht merken Sie etwas, die Verzweiflung, die hier aus diesem Mann herauskommt. Der Text hier ist ganz hochinteressant. Es geht nämlich jetzt weiter. Der Gottesknecht kann nur eines sagen, mein Recht ist bei meinem Herrn und mein Lohn ist bei meinem Gott. Er weiß keinen Ausweg mehr. Und jetzt spricht der Herr zu ihm und er rührt so richtig in der Wunde. Es spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll. Jetzt steht bei mir hier im Luthertext und Israel zu ihm gesammelt werde. Steht bei jemand was anderes? Und Israel, wie bitte? Dass Israel nicht weggerafft werde. Steht noch mal jemand anderes? Um Jakob zu ihm zurückzubringen. Steht noch mal jemand anderes? Jetzt guckt mal, die alte Elberfelder haben unten in der Fußnote nach. An dieser Stelle, ja, nach anderer Lesart. Eckart. Wie?
Dass Israel zu ihm gesammelt werde.
Ja, da muss aber nochmal was anderes stehen.
Damit Israel zu ihm gesammelt werde.
Da hat jemand gerade noch was anderes gehabt. Dass Israel nicht gesammelt werde. Wenn ich nach dem ursprünglichen masoretischen Text gehe, und den kann ich meinen Kindern vorlesen und sie fragen, was steht da? Da steht, der Herr hat mich von Mutterleib an berufen, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll. Und jetzt kommt ein kleiner hebräischer Satz, da steht wie Israel, lo Yaasef. Und wenn ich das so meinen Kindern sage, dann sagen die, das heißt übersetzt, aber Israel wurde nicht gesammelt. Und da haben schon die Rabbiner ganz am Anfang gesagt, also so, das muss ein Schreibfehler sein. Das muss ein Schreibfehler sein. Denn wenn der Messias von Mutterleib an berufen ist, dass er Jakob zu Gott zurücksammelt, dann schafft er das auch. Sonst müssten wir ja sagen, der Messias hat versagt. Aber das ist doch genau das, was vorher ist, dass der Messias sagt, ich habe es nicht geschafft. Und was die Rabbiner machen, das kann man in jeder hebräischen Bibel nachgucken. Die verändern dann den Bibeltext nicht. Die haben einen einzigen Buchstaben verändert, haben das an den Rand hingeschrieben. Und dadurch kommt man dann zu der Lesart und dass Israel zu ihm gesammelt werde. Aber die Satzstellung ist immer noch etwas komisch. Aber dieser Satz macht, dieser Textzusammenhang macht nur Sinn, wenn wir es stehen lassen. Aber Israel wurde nicht gesammelt, denn dann verstehen wir, warum der Messias so verzweifelt ist. Warum er über sein, in Anführungsstrichen, Versagen verzweifelt. Und was sagt Gott zu ihm? Er gibt diesem verzweifelten Gottesknecht eine Antwort und er sagt zu ihm, also der Gottesknecht kann nur sagen, aber ich bin vor dem Herrn wert geachtet, mein Gott ist meine Stärke, ich verstehe es nicht mehr. Ich kann es nur auf ihn werfen. Und jetzt gibt Gott ihm die Antwort und spricht zu ihm, zu dem Messias, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Ich könnte Ihnen dieses Prinzip zeigen, ja, die Zeit läuft mir jetzt wieder mal davon, ich könnte Ihnen das Prinzip zeigen in den rabbinischen Schriften. Ich habe mit einem Rabbiner zusammen Maimonides, Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, gelernt, studiert. Und da sind wir an diesen Punkt gekommen, dass Rambam plötzlich sagt, er spricht, er beweist, warum Yeshua HaNotzri, so redet er hinein, er spricht nicht von Yeshu. Er spricht von Yeshua HaNotzri, von Jesus dem Nazarener und sagt, warum der nicht der Messias sein konnte und beweist es aus der Bibel heraus. Und der Mann hat recht. Er sagt, Jesus hat bis heute Israel nicht gesammelt und nicht erlöst und nicht das Heil gebracht. Und wenn wir Israel angucken, dann hat er recht. Und dann sagt der Rambam, aber es gibt eine wunderbare Sache mit diesem Yeshua HaNotzri, weil der war, reden heute die Heiden von der Tora. Und wenn wir jetzt diesen Text durch die Bibel hindurch verfolgen, dann kommen wir in die Apostelgeschichte hinein und dieses Thema, dass der Messias es nicht schafft, Israel zu sich zu sammeln und deshalb das Evangelium zu den Heiden kommt, das ist das Thema der Apostelgeschichte. Der Paulus zitiert sogar Jesaja 49. In Apostelgeschichte 13, dort in der Synagoge in Antiochien, Pisidien, wo die Juden ihn ablehnen, da sagt, da zitiert er dieses Wort und sagt, jetzt sind wir frei, zu den Heiden zu gehen. Und ganz am Schluss der Apostelgeschichte, da heißt es in Apostelgeschichte 28, Vers 25, mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Wo passt dieser Gott in unser Bild rein, der das geliebte Volk verstockt, damit er ihnen nicht etwa helfe? Jetzt bin ich im Vers 28 in Apostelgeschichte 28. Da sagt der Paulus, so sei es euch nun kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist und sie werden es hören. Ihr lieben Geschwister, wenn ihr schon mal Juden begegnet seid, Juden, die nicht an Jesus glauben, habt ihr ihnen schon mal dafür gedankt? Denn wenn sie an Jesus glauben würden, nach diesen Aussagen, dann wäre es Heil nicht zu uns gekommen. Und ich glaube, der Messias sitzt bis heute, er sitzt nicht mehr auf dem Ölberg. Ich hoffe, dass er da bald wieder sein wird. Aber ich glaube, er weint noch immer darüber, dass sich Jerusalem nicht sammeln lässt. Dieser Zerbruch des Gottesknechtes, der aus der ursprünglichen Einheit von Gottes Volk und Gottes Messias besteht, dieser Gottesknecht ist zerbrochen um unsretwillen, damit wir hereinkommen dürfen. Ja, es ist so, wenn Israel heute seinen Messias ansieht, dann sieht es Sünde. Denn der Paulus schreibt, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Und ja, es ist so, wenn orthodoxe Juden heute über Jesus sprechen, dann sagen sie nicht Jeshua, sondern Jeschu. Und ja, es ist so, Jeschu ist eine Abkürzung eines Fluches, der heißt Yimach Shmo Zichrono, sein Name und sein Andenken sei ausgelöscht. Aber warum ist das so? Sehen Sie rein in den Galaterbrief. Er wurde für uns zum Fluch, damit der Segen Abrahams zu uns kommen kann. Zu mir. Zu mir. Ich bin Israel dankbar und ich bin seinem Messias von Herzen dankbar. Ich glaube übrigens, dass wenn der Paulus davon redet, dass er seinen Teil an den Leiden des Christus erfüllt, dass es genau darum geht, dass er an diesem Zerbruch leidet, dass das Volk seinen Messias nicht erkennen darf und der Messias sich nicht zu seinem Volk bekennen darf, weil wir eine Chance bekommen sollen, hineinzukommen. Ich möchte jetzt in den verbleibenden 5 Minuten nochmal zu Römer 11 zurückkehren und noch ganz kurz darüber hinaus eine Bibelarbeit von 1 Stunde in 5 Minuten zusammenpacken, weil es um einen Ausblick geht, den wir nicht vermissen sollten. Der Paulus hört nämlich hier nicht auf. Und jetzt möchte ich noch einmal ganz klar sagen, mir liegt daran, dass wir hier ganz eng am Text bleiben. Und ich werde viele Fragen, auch die nachher bestimmt kommen, vor allem in Langensteinbach, ich werde viele Fragen nicht beantworten, weil mir es um diesen Text geht. Aber mir geht es darum, dass wir das verstehen, zumindest annähernd verstehen, was der Paulus uns hier zeigen möchte in unserem Verhältnis zum jüdischen Volk. Römer 11, Vers 11. Durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren. Zu dem Zweck, damit Israel ihnen nacheifern soll. Darüber haben wir heute Morgen gesprochen. Und jetzt geht der Text aber weiter. Und der Paulus zeigt hier einen geistlichen Grundsatz, ein Grundprinzip auf. Er sagt, wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt war, und wenn ihr Schade Reichtum für die Heiden war, wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn ihre Zahl voll wird? Jetzt gucken Sie mich mal an. Ich möchte Ihnen was bildhaft zeigen. Es tun mir die Leute leid, die nur die Kassette kriegen. Wenn ihr Fall Reichtum für die Heiden ist, wenn ihr Schade Reichtum für die Heiden ist, wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn ihre Zahl voll wird? Merken Sie was? Da besteht ein Zusammenhang. Wenn ihr Schade Reichtum für die Heiden ist, wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn ihre Zahl voll wird? Der Paulus zeigt dieses Prinzip später noch einmal, wo es um den Ölbaum geht. Er sagt nicht, du trägst die Wurzel, nee, umgekehrt. nicht ihr seid die Wurzel, ihr seid die Zweige. Und nicht die Zweige tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt die Zweige. Was Paulus hier sagt, ist nicht etwa, dass die Kirche, nee, muss es andersrum sagen, dass Israel abhängig ist von der Kirche. In gewisser Weise, wo es ums Eifersüchtigmachen geht, stimmt es, da ist eine Abhängigkeit da. Aber was er hier sagt, ist, dass bis zum heutigen Tag der geistliche Zustand der Heidenvölker direkt abhängig ist von Israel. Vom geistlichen Zustand Israels. Und für diejenigen, denen einmal nicht reicht, denen sagt das in Vers 15 nochmal. Er sagt, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Jetzt der Begriff Leben aus den Toten ist natürlich wieder so eine tolle Sache, über die man herrlich spekulieren kann, weil er nur hier an dieser Stelle vorkommt. Ich habe eine Stelle gefunden, wo ein ähnlicher Begriff vorkommt im Griechischen und gar nicht weit entfernt. Und zwar in Römer. Ich habe eine neue Bibel und deswegen finde ich meine Sachen nicht so schnell. Ist eine gute Entschuldigung, gell? Römer 6, Vers 13 kommt ein ähnlicher Begriff vor. Da heißt es, Römer 6, Vers 13, gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Da haben wir im Griechischen den nächsten Begriff, der an dieses Leben aus den Toten herankommt. Gebt eure Glieder nicht der Sünde hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Jetzt bei diesem Tod, lebendig aus den Toten, das sagen viele dann, das ist die Auferstehung von den Toten und versuchen an diesem Punkt es irgendwo zeitlich einzuordnen. Meine These ist, anhand dieser Parallele zu Römer 6, Vers 13 und noch ein paar Argumenten, nicht zuletzt deshalb, weil der Paulus vorher im Parallelsatz von Reichtum und Mehrreichtum spricht, dass es hier nicht in erster Linie um die Auferstehung geht, sondern um Erweckung. Und was der Paulus hier in Römer 11, Vers 15 sagt, ist, wenn ihre Verwerfung, und wir können das mit der Verwerfung jetzt auf zweierlei Weise verstehen, dass Gott sein Volk verworfen hat für einige Zeit oder dass sie Jesus als Messias verworfen haben. Wenn diese Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme, und Annahme kann jetzt wiederum beides sein, dass Gott sein Volk annimmt und dass sie den Messias annehmen. Was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Was der Paulus hier macht, ist, er gibt uns einen Ausblick. Er lässt uns mal ganz kurz durch einen Türspalt durchgucken. Und nicht mehr. Ich habe den Verdacht, wir sollten auch nicht mehr draus machen. Er lässt uns durch den Türspalt durchgucken, indem er uns zeigt, Gott hat einen wunderbaren Plan für diese Welt. Er zeigt uns hier einen Mechanismus durch ihren Fall. Ist das Heil zu uns Heiden gekommen, damit wir sie eifersüchtig machen sollen. Und irgendwann, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, was diese Vollzahl ist, aber ich weiß auch nicht, was die Vollzahl der Heiden ist, die nachher vorkommt. Es ist eine bestimmte Zahl. Irgendwann wird es so weit kommen, dass ganz Israel gerettet wird. Und diese Rettung für ganz Israel, diese Vollzahl Israels, wird wiederum wunderbare Auswirkungen auf die Heidenwelt haben. Was ich mir wünsche, zum Abschluss, was ich mir wünsche, ist zunächst einmal, was ich am Anfang gesagt habe, dass Sie in der Schrift prüfen, was ich gesagt habe. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass ich alles richtig verstehe. Ich erhebe auch nicht den Anspruch, dass ich jetzt alles richtig gesagt habe. Ich erhebe nur den Anspruch, dass die Bibel alles richtig versteht und alles richtig sagt. Und dass wir uns viel mehr Mühe geben sollten, da hineinzusehen. Und gerade wenn es um unseren Umgang mit dem jüdischen Volk geht, um unsere Beziehung zum jüdischen Volk. Ihr lieben Geschwister, wenn uns Erweckung dieser Welt am Herzen liegt, dann liegt der Schlüssel zur Erweckung in Israel und in unserer Beziehung zu Israel. Nicht in irgendwelchen Missionsmethoden, nicht in irgendwelchen bestimmten Gebetspraktiken. Wir schaffen das nicht, das irgendwie durch irgendwelche fromme Magie herbeizuzaubern, sondern das geht nur durch Gehorsam. Nur indem wir uns einfügen lassen in den Plan, den Gott sich erdacht hat und den Gott durchführen wird. Und da ist nicht in erster Linie unser Verständnis gefragt, sondern unser Gehorsam. Unser Ja sagen und dann Nachfolge, das ist mir eine ganz wichtige Sache geworden. Nachfolge ist nicht, dass ich immer alles weiß, sondern ich gehe Schritt für Schritt meinem Vater, meinem Herrn nach. Ich habe das, glaube ich, heute Vormittag zu dir, Andreas, gesagt, was meine Schreckensvision ist im Blick auf Israel. Meine Schreckensvision im Blick auf Israel und auf mich selbst ist, dass ich eines Tages vor meinem Vater im Himmel stehe. Und er mich anguckt, wir werden ja mal vor ihm stehen, und er mir sagt, Johannes, du warst der beste Theologe unter dem Himmel. Du warst der einzige unter all den Brüdern in Langensteinbach, die es geblickt haben. Dein System war das einzig Richtige. Und ich meine das jetzt ernst, dass Gott es mir sagt, nicht irgendeiner von euch. Ja? Dass er mir sagt, Johannes, dein System war das einzig Richtige, bis ins Letzte hinein. Aber dass er mich dann anguckt und sagt, aber leider hast du nicht getan, was ich dir gesagt habe. Und ich werde das ertragen können, wenn mir klar wird, wenn ich mal vor Gott stehe, dass auch mein Wissen nur Stückwerk war. Das hat der Paulus von sich gesagt. Und ich glaube, das werde ich dann ganz gut aushalten, wenn ich dort noch mehr staunen werde über das, wie es wirklich aussieht. Aber ich wünsche mir das nicht nur für mich selbst, ich wünsche mir das für uns, dass wir, wenn wir dann vor unserem Vater im Himmel stehen, als treue Haushalter erfunden werden. Als Leute, die er empfangen kann und zu denen er sagen kann, ihr wart gehorsam. Vater, und darum möchte ich dich bitten, um ein Herz, das so viel versteht, dass wir das tun können, was du von uns möchtest. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns immer wieder einen Ausblick in deine Zukunft gewährst, dass du uns immer wieder über deine Schulter schauen lässt, wenn du Heilsgeschichte machst. Ich möchte dafür danken, dass du uns nicht im Unklaren darüber lässt, dass nicht Krieg und Geschrei und Leid und Tränen das letzte Wort behalten werden, sondern dass du am Ende sagen wirst, sieh, es ist alles neu. Und Vater, mit diesem Wissen dürfen wir hineingehen und dafür möchte ich dir danken. Darüber möchte ich dich loben, dich preisen, dich anbeten. So wie der Paulus das tut am Ende von Römer 11, wo er nur staunt über diese wunderbaren Reichtum deines Heilsplans. Und danke, Vater, dass du uns als Gemeinde berufen hast, dass wir da ein Teil sein dürfen. Dass du uns zu Mitarbeitern berufen hast, dass du unseren Gehorsam, unser Ja suchst. Und ich bitte dich darum, dass wir als Gemeinde Jesu weltweit unsere Berufung, unseren Auftrag, gerade auch an deinem Volk Israel erkennen und dass wir ihn wahrnehmen. Mit der Sorgfalt, die nur unter der Leitung deines Heiligen Geistes geschehen kann. Amen.
Amen.
Wir wollen dir ganz herzlich danken für diese Bibelarbeiten. Ich denke, die meisten von Ihnen sind gute Kenner von Römer 9 bis 11. Und doch haben uns diese Bibelarbeiten ermutigt, vielleicht nochmal gerade von vorne anzufangen. Wieder neu zu lesen, genau zu lesen, das Alte Testament daneben zu haben. Und ich kann Sie nur an unsere Bücherstube oben erinnern, wenn Sie noch keine Konkordanz haben sollten, die ja mehrfach erwähnt wurde, und dann wieder ganz intensiv diese Texte zu lesen. Ganz herzlichen Dank. Das zweite Stichwort, was mir wichtig ist, ist, es ist schon ganz speziell bei Paulus zu entdecken, wie genau dieser Mann auf der einen Seite diese fast unfassbare Souveränität Gottes darstellen kann und gleichzeitig die persönliche Verantwortlichkeit des Einzelnen festhält. Er schafft das, was bei uns auch in unseren theologischen Systemen so oft und so schnell auseinanderbricht. Gerade in Römer 9 bis 11. Souveränität Gottes in seinen Plänen zu zeigen und doch die Verantwortlichkeit des Einzelnen. Wenn Sie Römer 11 weiterlesen, dann spricht er ja gerade die Heidenchristen an, diese fremden Zweige, die eingepfropft wurden, dass sie jetzt nicht stolz werden über dem, was in ihrem Leben geschehen ist. Dritter Gedankengang. Ich habe aufgeschrieben, ohne Heilsgeschichte keine echte Chance, diese Texte zu verstehen. Das kann man nur, wenn man dieses Panorama der Geschichtsentfaltung Gottes sieht und neu wieder begreift, unser Gott ist ein Gott, der Geschichte gemacht hat und Geschichte machen wird. Und das kommt diesen Text in ganzer Intensität zum Ausdruck. Vielen Dank. Wir haben ja gesagt, wir möchten gerne noch Ihnen heute Nachmittag eine Chance geben, noch einmal konzentriert ein paar Rückfragen zu stellen, sei es jetzt zu Römer 11, diesen Passus, den wir heute Nachmittag hatten, sei es, was wir gestern hatten, vielleicht erinnern Sie sich noch, diese konzentrierte Einführung in die ersten Verse von Römer 9. Ich weiß nicht, was an Ihnen noch wichtig ist. Wer also unter Ihnen die Chance gerne nutzen möchte, hat jetzt die Möglichkeit dazu, so einzelne Rückfragen, Konkretionen. Da kommt die erste Meldung. Bitte schön.
Kurz wurde es angedeutet, ich möchte nochmal auf Römer 11, Vers 25 ansprechen,
ja,
dass man da nochmal ganz kurz drauf eingehen könnte.
Also Römer 11, Vers 25. Sammelst du ein bisschen?
Nee, ich mache
einfach. Gut, er macht einfach. Dann kommt das erst.
Jetzt muss ich fragen, was wollen Sie da ganz konkret?
Konkret geht es einmal um das Geheimnis, dass es uns nicht unbekannt bleibe und uns Fluch dünke. Dann geht es weiter, dass Israel zum Teil verstorben und widerfahren ist, bis die Vollzahl der Heiden angegangen ist.
Das sind noch alles klare Worte.
Ja, da waren Rückfragen mal die Tage schon.
Ja, jetzt muss ich konkret nach den Rückfragen fragen. Also wenn wir das jetzt so nehmen, was der Paulus hier sagt, er sagt, er offenbart uns ein Geheimnis. Er offenbart uns dieses Geheimnis, damit wir uns selbst nicht für klug halten. Und dann sagt er genau das, was ich versucht jetzt habe zu sagen, dass es einem Teil Israels Verstockung widerfahren ist, so lange bis die Vollzahl der Heiden, die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Vielleicht zu diesem Wort Pleroma, Vollzahl, Fülle. Wenn wir uns so ein Glas Wasser vorstellen, dann wäre die Fülle genau da, wo es anfängt überzufließen. Und was dieses Wort Vollzahl oder Fülle, das hier gebraucht wird, sagt, wenn ich das ganz kurz so sagen darf, dann Gott hat so ein Glas Wasser bestimmt. Und das wird irgendwann aufgefüllt sein. Wir wissen bei der Vollzahl der Heiden nicht, wie groß dieses Glas Wasser ist. Soweit ich die Texte verstehe und soweit ich sie auch zusammensehe und soweit dieses Wort vorkommt. Das könnte sein, dass das eine bestimmte Anzahl von Heiden sind. Das könnte aber auch sein, dass das eine bestimmte Qualität, geistliche Qualität der Gemeinde ist. Zum Beispiel, dass die Gemeinde so ist, dass sie dann Israel richtig eifersüchtig macht und sie plötzlich gläubig werden. Das könnte aber auch, was habe ich jetzt gesagt? Ja, es könnte eine gewisse, das dritte Wort, es könnte eine gewisse zeitliche Vollzahl sein. Es kann auch eine Kombination von allen dreien sein. Jetzt fange ich an zu spekulieren, ja, was diese Vollzahl ist. Was wir wissen, ist, dass wir es nicht wissen. Was diese Vollzahl ist. Im Blick auf Israel, und das war jetzt hier vielleicht die Frage, ist, so wird ganz Israel gerettet. Und wenn ich diesen Vers zusammensehe mit dem, was er in Vers 12 und Vers 15 sagt, dann muss ich sagen, die Vollzahl Israels ist wahrscheinlich, dass ganz Israel gerettet wird. Jetzt taucht hier vielleicht eine Frage auf, aber ich möchte jetzt, deshalb frage ich, ich will eigentlich von Ihnen die Fragen hören. Es gibt hier viele Fragen, es gibt auch für mich noch viele Fragen zum Text. Aber vielleicht um eines noch zu sagen, weil sich das doch der ein oder andere wahrscheinlich gefragt hat, bedeutet ganz Israel, dass jeder, der jetzt seine jüdische Großmutter entdeckt, automatisch gerettet ist. In dem Sinn. Und da würde ich ein großes Fragezeichen machen. Dass wir jüdischer Abstammung sind, ist nicht automatisch eine Heilsgarantie. Und zwar für mich ganz interessant, dass selbst der Talmud, der diesen Begriff, so wird ganz Israel gerettet, wir finden den im Talmud. Und da geht es dann sofort weiter und es heißt aber. Und sind dann drei Gruppen von Menschen, bei denen im Talmud, es heißt, sie werden nicht gerettet. Das eine sind die Epikuräer, das sind die Gottesleugner. Das zweite sind diejenigen, die sagen, die Torah ist nicht vom Himmel. Das heißt, da geht es ums Verhältnis zur Schrift. Und das dritte, und das ist eine ganz interessante Sache, das ist, da sagen sie, dass die dritte sind diejenigen, die behaupten, die Auferstehung von den Toten sei nicht in der Torah. Die Auferstehung von den Toten sei nicht in den fünf Büchern Mose. Und das ist eines von meiner Lieblingsaufgaben, die ich so, wenn ich Bibelschüler habe oder wir eine Reisegruppe machen und über jüdische Sachen diskutieren, wo ich sage, wer beweist mir die Auferstehung von den Toten aus der Tora, aus den fünf Büchern Mose, beweisen. Ich mache es jetzt ganz kurz. Es gibt Beweise dafür. Und das Schönste für mich ist der, dass Jesus selbst in seiner Auseinandersetzung mit den Sadduzäern sich offensichtlich an diesen Grundsatz hält und nicht sagt, der Prophet Daniel sagt das und das, wo wir es ganz schwarz auf weiß haben mit der Auferstehung der Toten, sondern er geht zurück zur Tora und sagt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebendigen. Aber ich wollte eigentlich Ihre Fragen beantworten.
So. Ist das ausreichend oder ist da noch ein Wunsch zur Konkretion?
Nein, das Geheimnis hier an dieser Stelle aus dem Textzusammenhang ist die Tatsache, dass einem Teil Israels Verstockung widerfahren ist, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist und dann wird ganz Israel gerettet. Das ist das Geheimnis.
Also insofern,
und das offenbart er hier.
Ich weiß, bin ich ganz sicher, die Fülle der Heiden, das ist natürlich nachher ein Terminus, der nachher auf die Gemeinde hinweist. Ist das Ihre Frage gewesen? Ja, sicher. Ja, das ist da. Diese Fülle der Heiden, die da zum Glauben gekommen sind, das ist die sich bildende Gemeinde. Richtig. Also wenn das Ihre Frage war, die können wir gerne beantworten. Ja? Hinter dieser Fülle der Heiden, die da zum Glauben sind, steht die Gemeinde Jesu Christi. Gut. Ja. Ja, bitte Ergänzungen, Fragen, Konkretionen der Bibelarbeiten, der vergangenen vier Bibelarbeiten. Bitte schön. Ja.
War ja so ganz kurz da drin, ob sich das eventuell sogar auf die Koscher-Gesetze beziehen kann, worin sich das jüdische Volk noch naja, ich will nicht verstiegen, aber das ganze Leben beherrscht.
Also Rückfrage für die, die es nicht verstanden haben, zu dem Passus, dem Zitat im Römer 11, wo diesem Schabbat-Tisch die Rede ist, ob dieser Schabbat-Tisch sich auch auf die jüdischen Speisegeboten dieser Weise bezieht.
Ich weiß es nicht. Ich wäre aber im Umgang mit den Geboten wahrscheinlich sehr viel vorsichtiger als noch vor 10 Jahren. Und zwar einfach deshalb, die Bibel ist eindeutig und klar an dem Punkt, die Erfüllung eines Gebotes wird uns niemals dahin bringen, dass wir uns selbst eine Beziehung zum Vater im Himmel verdienen können. Das heißt, Das Gesetz ist unbrauchbar an dem Punkt, wo es darum geht, wie werde ich vor Gott gerecht, dass ich eine Beziehung bekomme mit ihm. Das ist immer ausschließlich und nur, ich weiß nicht, wie ich es noch mehr unterstreichen soll, Gnade. Und er ist derjenige, der rechtfertigt. Er und nur er und nur er. Und kein bisschen ich. Jetzt kommt aber der Punkt als zweiter Schritt, wenn ich mit ihm in Verbindung bin. Und da würde ich jetzt fast nichts mehr ausschließen. Weil ich mir ganz viel vorstellen könnte, was Gott benutzt, um der Welt etwas zu zeigen. Und da führt er auch individuell unterschiedlich. Und da kann es sein, dass das Volk Israel oder das messianische Juden andere Ordnungen befolgen müssen, als zum Beispiel wir als Gemeinde. Da gibt es selbst in meinen Augen Unterschiede zwischen unterschiedlichen Gemeinden, Ordnungen, die in einem jeweiligen Umfeld der Gemeinde, den einzelnen Gläubigen helfen, ein Zeugnis zu sein. Da kommt für mich eine sehr starke Geistesleitung herein. Aber das ist ganz klar zu unterscheiden von dem, wo es darum geht, ob wir dadurch eine Beziehung verdienen können.
Ja, nochmal eine Rückfrage offensichtlich,
ja,
bitte.
Ich hatte gedacht, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass uns also den Gegenspieler Gottes dann ein Ding hingelegt wird, ein Knochen zugeworfen, mit dem benagen wir und er führt uns eigentlich damit in die Irre. Ob das eventuell durch dieses in alle Bereiche hinein tragende Koschergesetz passiert sein könnte.
Also wenn der Satan Ihnen diesen Knochen hingeworfen hat, dann würde ich sagen, dann lassen Sie ihn ganz schnell legen. Ja, ich meine, das kann sein. Aber es kann sein, dass es für jemand anders ein Anstoß ist, wo klar ist, und ich bin da sehr vorsichtig geworden. Ich bin da sehr vorsichtig geworden, weil ich manchmal einen tiefen Sinn dahinter entdeckt habe, wie Gott sein Volk bewahrt hat. Und wir an manchen Stellen zu lasch sind und zu schnell darüber weggehen und meinen, etwas als nebensächlich erkannt zu haben. Ich werde da vorsichtig.
Also als könnte ist das okay. Ja? Bruder Engelmann, ganz hinten.
Ist das mit den messianischen Juden, gehören die noch zu den Messias? Ist das eine extra Heilsgruppe?
Ja.
Oder könnte ich sagen, das gehört noch bis jetzt zu dem, was noch nicht gewollt
hat? Also genau, das ist jetzt die Anknüpfungsfrage an ihn. Die Frage der messianischen Juden, ist das in diesem Denken zugehörig zur Ekklesia, zu der Zahl der Herausgerufenen der Gemeinde oder zugehörig zu diesem Volk Israel?
Unter dem Vorbehalt dessen, dass Gott anders denkt als ich.
Kann vorkommen.
Ach Andreas, jetzt untergrab meine Autorität nicht. Unter dem Vorbehalt dessen, dass Gott anders denkt als ich, möchte ich sagen, ich glaube, ich stehe im Moment auf biblischem Grund, wenn ich sage, die messianischen Juden, die wir heute sehen, sind vor allem nach diesem Text in Römer 11 der Beweis dafür, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Da denke ich, stehe ich auf sicherem Grund, nach dem, was der Paulus sagt. Ich sehe zweitens den Epheserbrief und ich erlebe drittens, wie es bei uns in Jerusalem ist, dass der Zaun abgebrochen ist zwischen Juden und Heiden. Und wenn Sie jetzt nach einer heilsgeschichtlichen Einordnung in das System, das Sie angesprochen haben, fragen, dann müssten wir sagen, Sie gehören zur Ekklesia. Das wäre ganz kurz und bitte, bitte unter dem Vorbehalt, dass Gott anders denkt.
Frau Engelmann, ist das ausreichend? Ja, gut. Also die Frage, die Beantwortung war ausreichend, ja?
Es gab mal eine messianische Jüdin, die hat gesagt, wenn ihr dann entrückt werdet, dann stehen wir da und winken. Und wenn das so kommen sollte, dann werde ich zurückwinken.
Gut. Ja, ich denke, wir haben auch schon in anderen Bereichen uns deutlich gemacht, dass unser Denken auch in solchen Systemen auch immer an gewisse Grenzen stößt, genau wie es jetzt ausgedrückt wird, an gewisse Grenzen des Verständnisses stößt. Ja.
Rückfrage. Ich möchte vielleicht auch noch eines unmissverständlich sagen. Hier geht es um Spekulation. Und hier geht es um das, wo ich im Moment keine klaren Bibelstellen sehe. Und da bitte ich auch, da haben wir unsere Meinung gesagt und da haben wir was gesagt, ich könnte mir so vorstellen, hier sind wir, denke ich, vielleicht stehen wir noch mit einem Fuß auf biblischem Raum, aber wir halten den Fuß irgendwo weit drüber raus.
Ja. Andere Fragen, Wünsche, Konkretionen, die Ihnen noch wichtig sind zu den Bibelarbeiten der vergangenen zwei Tage?
Hier.
Conny, bitte.
Also, ich würde gerne noch mal etwas hören zu dem Vers, also den du ja auch zitiert hast, der mir eigentlich immer ein bisschen Schwierigkeiten macht. Also wo Paulus sagt, also keine Frage, sagt er, dass eben die Verwerfung des Messias, also die hat ja ein großes Heil bedeutet für die Heiden. Und dann hast du ja also diese Bewegung gemacht, ist nicht wahr, jetzt wie viel herrlicher wird die Wiederannahme dann sein. Und da machen wir doch Schwierigkeiten. Also die Verwerfung Israels, dass sie den Messias verworfen haben, das hat ja Golgatha bedeutet. Und Golgatha kann doch nicht übertroffen werden. Aber Paulus redet so, als könnte das übertroffen werden.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich denke auch nicht, dass der Schwerpunkt hier auf der Versöhnungstag von Golgatha war, sondern dass der Schwerpunkt hier für den Reichtum für die Heiden ist. Und dass der Schwerpunkt hier darauf liegt, dass es durch den Fall des jüdischen Volkes jetzt eine Gemeinde gibt. Und ich meine, die Gemeinde, eine Sache, die mich schon immer wieder bewegt, ist, wenn wir von Erweckung sprechen. Ja, also wenn jetzt hier im Raum, Großraum Karlsruhe plötzlich eine Gemeinde entstehen würde, die 10.000 Mitglieder hätte, dann würden die meisten wahrscheinlich wow sagen, Erweckung. Dann haben wir aber im Großraum Karlsruhe immer noch wie viele Einwohner? Eine 500.000? 350.000. Wenn ich das jetzt einfach mal rein zahlenmäßig einander gegenüberstelle, ja, dann haben wir 10.000 und wir haben immer noch 340.000, die verloren gehen. Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz biblisch, aber da muss ich sagen, wer ist da der Sieger in dem Wettlauf? Das ist eine schwierige Frage. Und da habe ich den Eindruck, dass der Paulus hier drauf hinweist und sagt, Gott hat noch mehr im Sinn. Jetzt möchte ich aber auch ganz klar auf eines sagen, er sagt uns nur, dass wir als Heiden bis heute geistlich abhängig sind von Israel und dass der Schlüssel zu dem in Israel liegt. Aber ich glaube nicht, dass er uns sehr viel mehr systematisch theologische Auskünfte hier drüber geben will überhaupt. Und ich persönlich möchte auch mich selber immer wieder zurückhalten, dass wir nicht in Spekulationen reinkommen. Ich glaube, dass das Wort Gottes klar ist an vielen Stellen. Und dass wir es manchmal so ganz einfach und klar auch stehen lassen sollen und dann das nehmen, was er uns dort sagen will. Und dann den Schleier über manchen Sachen. Ein anderes Beispiel wäre das mit den 7.000. Den Schleier drüber legen lassen. Ich möchte jetzt auf der anderen Seite auch nicht vorzeitig sagen, das sagt uns die Bibel nicht mehr. Bloß weil ich es jetzt nicht verstehe. Ja. Aber ich möchte auf der anderen, also ich sehe das einfach auch, dass wir oftmals so grüblerisch veranlagt sind, dann alle möglichen Hinweise zu finden meinen. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die dann auch wirklich drin sind. Also da, deshalb... ich glaube schon, dass also das ein für alle Mal, das der Hebräerbrief hervorhebt mit Golgatha und die Einzigartigkeit dessen, was Jesu Tod und Auferstehung bedeuten, ich denke nicht, dass das irgendwo in Frage gestellt wird, aber die letztendliche Erfüllung dessen, was sie bedeuten, für den Kosmos, für die Wiederherstellung der gesamten Welt, steht noch aus. Und ich denke, auf den Weg dorthin, darum geht's.
Also, ja gut, aber ich meine, wenn man genau überlegt, was Paulus sagt, dann sagt er natürlich, dass Israel hat ihn verworfen. Sagt er, nicht war ihre Verwerfung.
Ja, ich habe bewusst offen formuliert, habe gesagt, das kann sein, die Verwerfung Israels, dass sie den Messias verworfen haben. Es kann aber auch sein, dass Gott Israel verworfen hat. Also das ist dieser Zusammenhang, der auch nicht voneinander lösbar ist. Da ist aber ganz klar auch das drin, dass Gott sein Volk verstockt hat. Und er wird nachher bei der Annehmung, er wird sie annehmen und dann werden sie natürlich auch Jesus als ihren Messias erkennen, sehen, in wen sie gestochen haben.
Ja, aber wo ist denn da der Unterschied im Blick auf das Kreuz?
Israels kann ja verfolgt werden, aber das Kreuz nicht aktuell. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ich sehe jetzt hier im Moment gar nicht, dass irgendwas in Richtung aufs Kreuz gefragt ist. Weil ich meine, das Kreuz ist passiert. Und das aufgrund des Kreuzes können wir Israel heute sagen, deine Schuld ist vergeben, wenn wir gesandt sind.
Es geht um die Auswirkungen des Kreuzesgeschehens. Wie entfaltet sich das Kreuzesgeschehen? Und der erste Gedankengang wäre gewesen, das Kreuzesgeschehen entfaltet sich innerisraelitisch. Und jetzt sagt Paulus, es entfaltet sich nicht zuerst innerisraelitisch, sondern genau durch diesen Vorgang der Verwerfung, die sowohl aktivisch als auch passivisch gesehen werden kann, geschieht was ganz anderes. Nämlich durch diesen Negativvorgang der Verwerfung geschieht etwas Grandioses, nämlich diese Versöhnungskurve breitet sich aus über das Volk Israel hinaus. Wie viel mehr, und das ist der Schluss von vorhin, wird sich das Versöhnungsgeschehen des Kreuzes ausbreiten, nochmal in einer ganz anderen Dimension, wenn dann ist die Annahme des Volkes Israels. Also das Versöhnungsgeschehen, das Kreuz an sich steht davon vollkommen unberührt da. Es ist nur die Frage, in welcher heilsgeschichtlichen Etappe sich dieses Heil ausfallt. Und da ist wohlgemerkt das Volk Israel sozusagen der Schlüssel, an dem es dann hängt. Also das Kreuz wird nicht getoppt. Das Kreuz kann nicht getoppt werden, da sind wir uns ganz einig, sondern nur die Entfaltung des Kreuzesgeschehens hat Abhängigkeit vom Volk Israel. Ja. So rum. Und da denke ich, ist das sehr wichtig, was ich vorhin meine, sowohl die aktive als auch die passive Formulierung, was ich vorhin formuliert habe mit Souveränität Gottes und persönliche Verantwortlichkeit. Also Verwerfung im Sinn von Verstockung durch Gott und Verwerfung im Sinn von aktiv des Volkes. Beides, denke ich, ist genau zusammenzuhalten in diesem Denken von Römer 9 bis 11. Ja, deswegen kann Paulus das so, diese Spannung so aushalten, das persönlich zusprechen und gleichzeitig die Souveränität Gottes konsequent durchziehen. Ja. Fragen? Ergänzungen? Lassen wir es stehen. Nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diese Bibelarbeiten. Ich würde gerne noch zum Abschluss mit uns beten. Ich denke, Vater, viele von uns können gar nicht mehr zählen, wie oft sie schon diese Kapitel im Römerbrief gelesen haben. Und doch ist es nicht so, als ob wir damit schon zu Ende wären. Wir merken das, sondern wir denken immer wieder neu nach als Kinder von dir, dem Vater, was du dir vorgenommen, was du dir ausgedacht, was du dir in deinen Plänen ausgesonnen hast und staunen immer wieder neu über deine Gedanken. Und können eigentlich nur am Ende mit einstimmen in diesen ganz besonderen Lobpreis von Römer 11, welche Reichtum, welche Weisheit der Gedanken, der Pläne unseres Gottes. Wie unerforschlich und wie unbegreiflich und doch zielorientiert, klar und voller Barmherzigkeit. Danke, dass wir das wissen und je länger, je mehr begreifen und auch festhalten dürfen. Und das, was wir an diesen großen Linien, diesen Stunden miteinander bedacht haben, das ist ja nicht nur graue Theorie, das hat ja ganz konkret uns erreicht, dass wir hier sitzen und dich preisen als unseren Vater durch Jesus. Das ist doch ganz original davon abhängig, von dem, was du mit deinem Volk getan hast, in Verwerfung und in Annahme. Und was können wir anderes tun, als dir danken? Und dich von Herzen bitten, dass unser Leben ein Lobpreis deiner Gnade ist und ein großes Zeichen deiner umfassenden Liebe, auch deiner Liebe zu deinem Volk. Und so bitten wir, genau wie Paulus es uns auch geraten hat, je länger, je mehr, dass wir diesem Stand, den du uns geschenkt hast, auch entsprechend leben. In der Liebe, die du uns geschenkt hast, in dem Gehorsam, den du uns geschenkt hast und in dem Dienst, der uns wachsen kann zu dir. Hab Dank für das, was wir in dir sein dürfen. Hab Dank für dein Volk. Hab Dank für deine Geschichte. Hab Dank für das Panorama deiner Zukunft. Du bist der Herr der Geschichte. Wir beten dich an. Amen.